Vielleicht ging es so im Sommer 1772 dem Fürsten Esterhazy. Den kennen wir, glaube ich, alle ganz gut, weil er hier ganz in der Nähe gewohnt hat oder auch nicht, sondern eher in nämlich Joseph Haydn. Das war dessen Komponist, der jeden Tag für ihn Musik leisten sollte. Und eines Tages bekommt dieser Haydn morgens früh Besuch von seinem ersten Geiger, so erzählt es zumindest die Legende. Und der sagt zu ihm, du musst was machen, wir Musiker sind seit Wochen schon von zu Hause weg, wir brauchen jetzt dringend mal Urlaub, aber der Fürst lässt uns nicht gehen. Und Haydn überlegt sich, was soll ich tun? Und das, was er kann, ist komponieren. Also fängt er an und schreibt eine Sinfonie und abends wird die dann aufgeführt und der Fürst sitzt in der ersten Reihe und genießt dieses Stück, eine ganz typische Sinfonie. Der erste Satz so richtig feurig, der zweite etwas getragener, so ein bisschen negativer, dann im dritten Satz so, er will eigentlich schon aufstehen und anfangen zu tanzen und im vierten Satz geht es nochmal so richtig rund. Und gerade als er merkt, jetzt gleich ist dieser Satz zu Ende, da hebt er schon die Hände und will applaudieren. Und dann kommt auf einmal so was ganz Langsames, Trauriges, total Komisches. Die Melodie ist noch nie vorgekommen in diesem ganzen Stück. Und während sich der Fürst noch wundert, was das eigentlich soll, trifft ihn fast der Schlag, als hinten im Orchester einer die Kerze ausbläst und geht. Und dann noch einer und noch einer und noch einer. Und noch einer, die Bühne wird immer leerer und immer dunkler und am Ende stehen nur noch Haydn und der erste Geiger auf der Bühne und bringen dieses Stück zu Ende. Und alle Musiker und Haydn selbst rechnen damit, dass das der letzte Arbeitstag in ihrem Leben gewesen sein wird, weil der Fürst war nicht besonders bekannt dafür, dass er Spaß verstanden hat. Aber was er verstanden hat, war die Botschaft hinter diesem Lied, hinter dieser Sinfonie. Abschiedssinfonie, so wird sie heute genannt. Die Musiker haben ihren Urlaub bekommen. Sie durften endlich mal nach Hause gehen. Und das alles, weil dieser letzte Teil dieser Sinfonie so besonders und so anders war. Vielleicht ist es bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn beziehungsweise von dieser Gleichnisserie, die wir in Lukas 15 finden, den Hörern, die Jesus damals zugehört haben, ganz ähnlich gegangen. Da fängt er an zu erzählen und er erzählt von einem Schaf, was weggelaufen ist. Und dann geht der Hirte los, er sucht es, er findet es. Alle feiern und freuen sich. Ja, und dann ist da diese Frau, die die Münze verloren hat und sie stellt das ganze Haus auf den Kopf und dann findet sie diese Münze und sie lädt die Nachbarschaft ein und alle feiern und freuen sich. Und dann ist da der Vater mit den zwei Söhnen und der jüngere Sohn, er haut ab, er haut das ganze Geld zum Fenster raus und als er am Tiefpunkt ist, da erkennt er, ich muss zurück nach Hause gehen, bei meinem Vater, da hätte ich es wirklich gut. Und er geht nach Hause, der Vater wartet schon auf ihm, rennt ihm entgegen und dann setzt er ihn als Sohn wieder ein. Und er feiert. Ein Riesenfest, der Sohn ist wieder da. Und alle denken sich ja wunderbar, jetzt ist Jesus doch bestimmt zu Ende gekommen mit diesem Gleichnis. Aber Jesus fügt dem Ganzen noch einen etwas anderen Teil an. Und den schauen wir uns heute Morgen an, denn da wird es nämlich noch einmal spannend. Der verlorene Sohn, Teil 2 sozusagen. Ich lese aus Lukas 15 die Verse 25 bis 32. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Ja, dieser besondere Anhang an das Gleichnis, den schauen wir heute Morgen an. Und über drei Dinge müssen wir sprechen, wenn wir in dieses Gleichnis hineinschauen. Zum einen über Zorn und Überlegenheit, über Schinderei und Leere und über Liebe und Kosten. Zunächst Zorn und Überlegenheit. ja, diese Feierstimmung, mit der wir beim letzten Mal abgeschlossen haben, die dieses Gleichnis bestimmt hat, Jubel, Trubel, Heiterkeit, der Sohn ist wieder zu Hause, die bricht jetzt ja plötzlich ganz jäh ab. Beziehungsweise, man merkt, nicht alle sind in Feierstimmung. Der ältere Sohn, der kann sich nicht freuen. Der ist genauso wie der jüngere Sohn mit der Gesamtsituation unzufrieden. Der jüngere Sohn am Anfang des Gleichnisses, der ältere jetzt auf einmal hier. Da passt irgendwas nicht. Ja, der jüngere Sohn, der war offensichtlich verloren. Der ist fortgelaufen, der ist im Schweinestall gelandet, der ist eindeutig verloren. Aber was Jesus jetzt hier zeigt, ist, es gibt noch eine zweite Form der Verlorenheit, die nicht weniger verheerend ist, aber deutlich problematischer, weil sie so wenig auffällig ist. Und das zeigt der ältere Bruder. Der dachte sich ja sicherlich, es ist doch wunderbar, eigentlich wäre das optimal gewesen, diese kleine Nervensäge, endlich ist die weg. Also ich kann das für mich nicht nachvollziehen, ich bin ja der Kleinste bei uns in der Familie, aber ich vermute, dass meine größeren Geschwister manchmal schon auch gedacht haben, der Kleine, der nervt. Oder wenn ihr größere Geschwister seid, dann könnt ihr das vielleicht auch nachvollziehen, wenn ihr irgendwas macht und dann hängt immer noch irgendwo so der kleine Rotzlöffel mit rum. Und der größere Sohn hier denkt sich, ist doch perfekt, der ist weg. Ja, er hat da jetzt sein Erbe bekommen, aber das steht ihm ja auch zu. Aber jetzt habe ich freie Bahn. Ich kann machen, was ich will. Das mit dem Vater hat sich eh irgendwann erledigt, biologisch klärt sich alles. Und dann bin ich hier der Herr im Haus. Und jetzt merkt er, der Vater freut sich, dass dieser Taugenichts wieder nach Hause gekommen ist. Und er feiert. Und er haut alles raus an Geld und an Mastkalb und an Klamotten und alles Gute. All das, was ihm, dem Älteren, ja eigentlich gehört und zugestanden hat. Und es wächst eine unglaubliche Wut in dem älteren Bruder. Eine Wut auf den Vater, eine Wut auf den jüngeren Bruder. Und man merkt, dass, wenn man diese ganzen Äußerungen sich anschaut, die er hier so von sich gibt, dass er voller Groll, voller Zorn, voller Ärger ist. Und hier zeigt sich was von der, nennen wir sie mal, älterer Sohn, älterer Bruder Verlorenheit. Denn solche älteren Brüder, die werden immer dann zornig im Leben, wenn es nicht so läuft, wie sie sich das gedacht haben. Wenn nicht alles so geradeaus läuft, wenn nicht alles so wunderbar ist und so toll, wie sie sich verhalten, dann werden die richtig zornig und bitter. So ein typischer älterer Bruder, der hat eigentlich nur ein Ding, was ihn antreibt, und das ist ein ordentliches, anständiges Leben zu führen. Das zählt. Brav, gut. Und wenn ich mich so verhalte, dann ist doch logisch, das, was in meinem Leben passiert, ist genau das Gleiche. Ich verhalte mich gut, dann wird mein Leben auch gut sein. Ich bin brav, dann ist das Leben für mich auch brav. Also ich bin gut, dann muss ich auch ein gutes Leben haben, dann muss das für mich rausspringen. Und hier merken wir ja, der ältere Sohn sagt seinem Vater, hey, du bist dafür verantwortlich. Du musst doch für ein gutes Leben für mich sorgen, weil ich doch dein braver älterer Sohn bin. Ich habe alles eingehalten, ich habe so gelebt, wie es richtig ist. Warum muss mir jetzt das passieren, dass du mit dem jüngeren Sohn feierst? Das passt nicht in mein Lebensbild. Da ist nichts zum Feiern, da ist nichts zum Fröhlichsein. Und so ein älterer Bruder, wenn der merkt, die Situation, die jetzt irgendwie festgefahren ist, da bin ich selbst verantwortlich für, dass ich da reingekommen bin, dann wird er mit sich selbst unglaublich unzufrieden sein. Dann wird er sich am liebsten die ganze Zeit selbst eine runterhauen und sagen, was bin ich für ein schlechter Mensch? Ganz furchtbar. Als älterer Bruder pendelt dein Leben also eigentlich ständig zwischen ich hasse dich, und das bezieht sich dann auf andere oder auf Gott, oder ich hasse mich. Einer ist irgendwie immer blöd, also jemand anderes oder ich selber. Dazwischen pendelt das hin und her. Und wir sehen, dass hier ist eher so die erste Kategorie, ich hasse dich. Er sagt es nicht ganz so offensichtlich, aber er tritt seinem Vater gegenüber ja alles andere als zufrieden auf. Der Vater, und der ist ja im Gleichnis ein Bild für Gott, der ist eigentlich sein Schuldner. Bei einem so guten Verhalten, was dieser Vorzeigesohn an den Tag gelegt hat, da müsste doch eigentlich viel mehr für ihn rausspringen. Da müsste was Gutes für ihn passieren. Das steht mir zu. Ich bin so gut, da kann kein Leid sein. All die Jahre habe ich dir gedient, sagt er, und nie hast du mir irgendwas dafür gegeben. Und der ältere Bruder zeigt ja neben diesem Frust, den er hat, auch so ein sehr starkes Überlegenheitsgefühl. Er ist ja der Vorzeigebruder. Und der andere, was für ein Loser. der hat im Schweinestall gesessen, der hat das Geld verzockt, mit dem kann man ja überhaupt nichts anfangen. Und wie spricht der eigentlich über seinen Bruder? Der Vater kommt raus und dann unterhalten die sich und er kriegt es noch nicht mal hin zu sagen, das ist mein Bruder. Er spricht über den, als wäre das irgendein mehr oder weniger Unbeteiligter. Der da ist jetzt nach Hause gekommen. Er sagt noch dein Sohn, aber ich habe damit gar nichts zu tun. Irgendwie, keine Ahnung, was mit, also komischer Vogel. Was machst du eigentlich mit dem? Der hat doch das Familiäre alles verloren. Was will der eigentlich noch hier? Und letztendlich wird damit auch nur deutlich, er sagt es ja relativ deutlich, was da gewesen ist. Ganz so deutlich hat es Jesus ja gar nicht erzählt, was der eigentlich gemacht hat. Das heißt, der Jüngere lebte in Saus und Braus, wie auch immer das dann ausgesehen hat. Der ältere Sohn scheint da besser informiert zu sein, denn der sagt ja gleich, der hat das Geld mit den Huren durchgebracht, wo der sich rumgetrieben hat. Also meine Güte, was das für einer ist. So etwas würde ich, älterer Bruder, niemals tun. Ich bin vorbildlich, ich bin moralisch ganz was anderes. Und guck mal hier, Vater, ich habe meinen Sockel gleich mitgebracht, mein Standbild, da steige ich jetzt drauf als vorbildlichster Bruder des Monats, als vorbildlicher Sohn des Jahres. Das musst du allen sagen, wie du beschenkt bist dafür, dass du so einen tollen Sohn hast und nicht nur so ein Versager wie den Jüngeren. So etwas würde ich nie tun. Und das wiederholt sich im Herzen des älteren Bruders wieder und wieder und wieder und wieder. Und er wird wahrscheinlich sich extrem schwer damit tun, seinem jüngeren Bruder, dem anderen, wir sprechen mal in seinen Worten, dem anderen das zu vergeben. Der ist so weit weg von den Maßstäben, von dem Level, was der aufgebaut hat, das kann der andere niemals erreichen. Wann immer er seinem jüngeren Bruder diesen Kerl sieht, wird er ihm das auch noch wieder sagen. Hey, also, du bist doch der, der alles versaut hat. Du kriegst das nicht, du kannst das doch gar nicht. So Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Brüder nichts, vor allen Dingen so welche wie du einer bist. Du bist außen vor. Und für den Älteren ist es ja auch wunderbar, diesen Versagerbruder zu haben, weil gegen diesen dunklen Menschen strahlt er ja viel, viel heller. Viel, viel besser. Also, wunderbar. Und der ist so mit sich beschäftigt, der ältere Sohn, dass er gar nicht merkt, dass er wahrscheinlich seinem Vater in der gleichen Weise Kummer bereitet, wie es der jüngere Sohn getan hat. So viel Kummer. Er merkt gar nicht, weil er im Zorn und Überlegenheitsgefühl gefangen ist. Der Vater muss für ihn ja auch nach draußen kommen. Muss auch etwas machen, was sich eigentlich nicht gehört hat. Der Vater war der Gastgeber. Der verlässt nicht einfach die Feier. Und jetzt muss der nach draußen gehen, um seinen störrischen Sohn wiederzuholen. Zorn und Überlegenheitsgefühl blenden den älteren Bruder. Und da ist noch was Zweites, über was wir reden müssen, über Schinderei und Leere. Ja, Stolz. Das ist das, was der Sohn ist. Die Leistungen, die er gebracht hat, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Das klingt auf der einen Seite so toll, einer, der Einsatz zeigt. Und auf der anderen Seite merken wir aber, das ist gar nichts, was der gerne tut. Wie ein Sklave. Das ist ganz ekelhafte Pflicht, die er da erfüllen muss dem Vater gegenüber. Er fühlt sich gezwungen, das zu tun. Nicht aus freien Stücken macht er das. Wahrscheinlich hat er eigentlich sogar Angst. Angst vor dem Vater. Was wird der Vater sagen, wenn ich morgens früh mal sage, heute mal nicht, ich gehe heute Morgen nicht aufs Feld. Ich mache das nachher, ich habe heute Morgen mal was anderes vor. Angst vor den Konsequenzen, Angst, wenn er sich anders verhalten würde. Er freut sich nicht, dass das, was er tut, dem Vater dient. Letztendlich ja auch ihm, weil aller Erfolg fällt jetzt ja auf ihn zurück. Denn das, was dem Vater gehört, gehört ja auch ihm. Es geht ihm nicht um das Wohl des Vaters oder des allgemeinen Betriebs, auch dass die anderen Mitarbeiter was davon haben. Es geht ihm nur um sich. Er arbeitet nur auf seine Rechnung. Und deswegen fühlt er sich zu Gehorsam genötigt. Und die Frage ist ja, kennt er eigentlich seinen Vater? Weiß er, wie der Vater wirklich tickt? Ja, der ältere Sohn hat Angst, weil er alles richtig machen will, weil das zu seinem Selbstbild gehört. Ich mache ja alles richtig, immer und überall. Ich kann gar nicht anders. Er dient nur sklavisch, weil er sich etwas verdienen will, weil er etwas bekommen will. Die Vorwürfe, die er dem Vater entgegenwirft, zeigen ja genau das. Nie hast du mir einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Er tut das nur aus der Motivation heraus, dass der Vater ihn irgendwann dann dafür noch auszahlen wird, dass der Vater ihm noch mehr gibt als das, was er eh schon erwartet hat. Menschen wie der ältere Bruder, die tun immer alles nur für sich. Das Gute, was sie anderen Menschen tun, nicht weil sie anderen was Gutes tun wollen, sondern weil sie sich was Gutes damit tun wollen, weil sie sich damit besser darstellen wollen, weil sie mehr davon haben wollen. Ihre Selbstbezogenheit, ihr Überlegenheitsgefühl, das wird dadurch nur noch gesteigert. Mit jedem Mal, wo Leute sagen, Mensch, das hast du gut gemacht, ja, habe ich gut gemacht. Was bin ich für ein toller Kerl. Seht her, was ich mache und wie viel ich mache. Und der Sockel, der wird immer höher. Ich bin der tollste Mensch auf dieser Welt. Ja, und man muss ja sagen, so ein älterer Bruder, das ist ein toller Kerl, tatsächlich. Ja, er macht ja viel. Ein wunderbarer Mitarbeiter, wahrscheinlich ein total loyaler Unterstützer, so einen zu haben, das ist gar nicht so schlimm. Da kann man sich drauf verlassen, der macht alles ohne Murren, Auftrag und das läuft, das ist doch wunderbar. Er gibt alles, davon ziemlich viel. Aber das Schlimme ist, in all dem, wo der arbeitet und rackert und tut und sich schindet, ganz tief im Herzen von diesem älteren Bruder ist eine Frage und die kratzt und nagt den ganzen Tag an diesem Bruder. Und diese Frage ist, habe ich genug getan? Reicht das? Reicht das, was ich heute gemacht habe? Ist das genug? Und von daher ist es kein Wunder, dass er sich auch über die Feierlichkeiten aufregt, weil Tanzen und Feiern, das kommt im Leben von dem Älteren eigentlich nicht vor. Ich frage mich, warum der das dem Vater vorwirft, dass er ihm noch nie das Mastkalb gegeben hat zum Feiern, weil feiern kann der eigentlich gar nicht. Sowas Tolles, fröhlich sein, das ist vertane Zeit. Ich muss mich anstrengen, ich muss arbeiten. Das ist mein Leben. Der Ältere versucht ja immer noch, die Zuneigung des Vaters zu verdienen und letztendlich über dieses Ich tue was für den Vater in die Hand zu kriegen, den Vater in die Tasche stecken zu können, den Vater durch die guten Taten zu beherrschen. Ich mache was für dich und deswegen tust du mir was Gutes oder noch was Besseres. So ein bisschen eine Hand wäscht die andere. Und wenn wir das Ganze jetzt mal vom Gleichnis heraus vielleicht ein bisschen mehr in unser Leben holen und uns überlegen, für wen spricht denn Jesus hier eigentlich? Dann müssen wir nochmal ganz an den Anfang des Kapitels springen, wo ja diese Gleichnisserie aufgemacht wird, damit, dass es heißt, es waren ganz viele Menschen, die als Sünder galten, Zöllner und andere Menschen, die ausgestoßen waren, die sind bei Jesus, sie hören ihm die ganze Zeit zu und die Pharisäer sind auch da und die regen sich darüber auf, wie Jesus mit solchen Menschen zusammen sein kann, wie er die Zeit mit denen verbringen kann. Und das heißt ja, diese beiden Personengruppen, die Sünder und die Pharisäer, die müssen irgendwie auch in diesen Gleichnissen vorkommen. Und wir haben beim letzten Mal schon gesehen, dass der erste Sohn eher ja diese erste Kategorie anspricht. Also die Menschen, die ganz bewusst sich von Gott getrennt haben, denen man es auch ansieht, dass das die Bösen sind. Und der ältere Sohn, der steht für das Zweite, für die Pharisäer, denen man es eben nicht ansieht. Die, die gut sind, die alles machen, die alles tun, die im Glauben so vorbildlich sind. Und genau das ist die Herausforderung für ältere Brüder. Die leben im Glauben und die wollen alles für Gott tun. Aber in ihrem Herzen ist diese Frage, war das genug? Reicht das eigentlich? Reicht das, dass Gott mir gnädig ist? Habe ich genug getan, dass Gott mich liebt? Und letztendlich fehlt diese Sicherheit, dass Gott wirklich für sie ist. Diese Sicherheit, dass der Vater vor der Tür des Hauses steht mit offenen Armen und dass sie immer zurückkommen können wie der jüngere Sohn. Und gerade in den Momenten, wo es nicht so läuft wie erwartet, auch im Glauben, da zeigt sich das bei solchen älteren Brüdern. Bei jedem Gebet, das nicht erhört wird, ist immer die Frage, habe ich was falsch gemacht? Habe ich falsch gebetet? War ich zu wenig in der Gemeinde? Habe ich zu wenig Bibel gelesen? Was ist es, was das Problem ist? Ich muss noch mehr tun. Liegt es an mir? Und wenn Kritik auf dich kommt, wenn du dich vielleicht als älterer Bruder fühlst, und dafür musst du gar nicht der Älteste in der Familie sein, wenn Kritik kommt, dann reißt sie den Boden unter den Füßen weg, weil das ja gar nicht sein kann, dass du kritisiert wirst. Du bist doch perfekt. Da ist kein Raum für Fehler. Das perfekte Bild, was du allen zeigst, das bekommt auf einmal Risse. Und was denken denn jetzt die anderen Leute und vor allen Dingen, was denkt Gott von dir, wenn du Fehler machst? Da hat er doch nur darauf gewartet, um endlich zu sagen, ha, erwischt, jetzt kriegst du weniger von der Liebe. Ich wusste es doch, dass du auch nicht so perfekt bist, wie du bist. Damit rechnest du, wenn du älterer Bruder bist, dass Gott genau so ist. Und es ist eine unglaubliche Schinderei, wenn du jeden Tag, wenn du jede Minute deines Lebens versuchst, das perfekte Bild aufrechtzuerhalten. Gott zu beeindrucken mit dem, was du bist, mit dem, was du tust. Aber am Ende bleibt Leere da, weil du nie weißt, war es genug. Ungewissheit, die nagt, die dich fertig macht. Und Jesus setzt diese Botschaft ganz bewusst neben dieses Bild des offensichtlich verlorenen Sohns, des Jüngeren. Und zwar nicht, um den anderen auf den Sockel zu heben und zu sagen, der ist toll, der Jüngere ist schlecht, sondern zu sagen, wir haben zwei Menschen und beide haben ein großes Problem. Beide Menschen sind für den Vater verloren. Beide Menschen haben in der Beziehung zu ihrem Vater echte Herausforderungen. Beide Söhne sind mit ihren Selbsterlösungsprojekten gefangen. Der Jüngere hat ja sein Heil in der Flucht gesucht, Selbstverwirklichung. Ich will leben, ohne dass mir irgendjemand was vorgeben kann. Ich bestimme, was gut ist für mich. Ich lebe einfach so in die große Freiheit hinein. Und er landet im Schweinestall und merkt, es war gar nicht so toll. Ich bin nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Das Geld war irgendwann weg. Und der Zweite versucht sich auch selbst zu retten und selbst zu erlösen, und zwar indem er moralisch angepasst ist, indem er versucht, alles richtig zu machen, peinlich genau, aber möchte ja damit letztendlich auch sich selber retten. Ich gebe alles und dann kriege ich was dafür, dann bekomme ich die besondere Freiheit. Und Jesus sagt, beides ist falsch, beides ist Verlorenheit. Der eine der Söhne rebelliert gegen den Vater, weil er ungehorsam ist und wegläuft. Und der Zweite rebelliert gegen den Vater, indem er gut ist, indem er eigentlich nichts falsch macht. Beide nutzen den Vater, um an ihre Ziele zu kommen. Beide wollen eigentlich nur den Reichtum des Vaters haben, den Besitz. Beide sind verloren und gerade beim Älteren ist es so schwierig, das zu erkennen, weil es nicht so offensichtlich ist. Der sieht ja vorbildlich und toll aus, da kann man doch eigentlich nichts gegen sagen, was der tut. Nach außen alles richtig, alles erwartbar. Und wenn man zu dem älteren Bruder sagen würde, hey, du hast ein Problem in der Beziehung mit dem Vater, oder wenn man ihm sagen würde, du hast ein Problem in deiner Beziehung mit Gott, dann würde er sagen, wie bitte? Ich bin jeden Sonntag in der Gemeinde. Ich bin jeden Hauskreis da. Ich bin immer der Erste, der zum Glaubensforum kommt. Ich soll ein Problem mit Gott haben. Ich mache doch alles richtig. Und genau das ist das Problem. Das spielt keine Rolle, sagt Jesus. Das ist nicht das Entscheidende. Beide Brüder sind verloren, beide können aber wiedergefunden werden. Für beide gibt es Hoffnung und das hat mit Liebe und Kosten zu tun. Das ist zunächst einmal die gute Botschaft. Wenn du dich jetzt fragst, was soll ich denn tun? Ich merke, ich bin, glaube ich, so ein älterer Bruder oder vielleicht eine ältere Tochter, wie auch immer. Was soll ich tun? Ja, es gibt auch Hoffnung für die Älteren. Auch Hoffnung für die älteren Brüder. Der Vater sieht in ihm immer noch seinen Sohn. Er kommt nach draußen und er wirbt auch um diesen älteren Stolzen. Mein Sohn, mein Kind, du hast doch schon alles. Er stellt ihm das nochmal alles ganz genau vor. Du hast gerade nichts verloren. Dir gehört alles. Du musst dich nicht anstrengen. Du brauchst nicht diese Schinderei. Du bist mein Sohn. Der Vater widerspricht ja dem Älteren auch nicht und das ist auch spannend. Der sagt, ich habe alles getan und der Vater sagt jetzt nicht, Moment, da haken wir mal ein, lass uns nochmal überlegen, wie war das denn eigentlich? Da sind doch noch diese und jene Momente, du hast eben nicht alles richtig gemacht. Ich kann dir das genau sagen. Das macht der Vater auch nicht. Und das heißt nicht, dass der Sohn in allem richtig gehandelt hat. Ganz sicherlich nicht. Der ist moralisch schon ein Vorbild, aber das reicht eben nicht. Der Gedanke des Älteren ist ja wahrscheinlich eben jetzt auch schon wieder, es hat immer noch nicht gereicht. Ich komme noch nicht so weit. Papa, ich war nicht gut genug, würde der vielleicht gerne jetzt noch sagen. Und ich fand es herausfordernd, habe ich diese Woche gelesen, ein Zitat von einem Theologen, der mal sagte, die größte Barriere zwischen den Frommen und Gott sind nicht ihre Sünden, sondern ihre verdammenswerten guten Werke. Das ist die Herausforderung für den Menschen, die vielleicht so wie der ältere Sohn sind. Die sind zu gut, um an Gott ranzukommen. Von daher müssen wir gar nicht an der Oberfläche kratzen, wenn wir überlegen, was ist für die Leute so wichtig, sondern wir müssen tiefer gehen. Und das tut Jesus hier. Und deswegen hat er dieses besondere Anhängsel an das Gleichnis hinten dran gehängt. Er sagt ja, jegliche Form der Selbsterlösung, ganz egal, ob dieses Freiheitsstreben wie der Jüngere oder dieses moralisch Überlegensein wie der Ältere, beides ist in Gottes Augen falsch. Beides ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Beides geht nicht in richtiger Weise mit Gott um. Keiner kann sich selbst erlösen. Wir brauchen einen, der das für uns tut. Wir brauchen einen, der uns wirklich befreit, der für uns bezahlt. Und das wird deutlich, wenn wir noch einmal kurz überlegen, wie sind eigentlich diese Gleichnisse aufgebaut und was fällt da auf? Da ist das verlorene Schaf. Es ist weggelaufen und das kommt nicht von alleine zurück. Es kommt nur deswegen zurück, weil es von jemand gesucht worden ist. Und der, der es gesucht hat, der gute Hirte, der bringt das Schaf nach Hause. Und da ist die Frau, die die Münze verloren hat. Die Münze kommt nicht von alleine nach Hause, die hat nämlich keine Beine. Die braucht jemand, der sie sucht. Und das ist die Frau, die das ganze Haus auf den Kopf stellt, bis sie die Münze gefunden hat. Und dann ist da der jüngere Sohn des Vaters. Der läuft weg von zu Hause. Und er sitzt im Dreck. Und in diesem Gleichnis ist keiner, der sucht. Da ist irgendwas durcheinander geraten. Wieso ist da plötzlich keiner, der sucht? Wer sollte denn eigentlich in diesem Gleichnis der sein, der suchen geht und den Sohn zurückholt, der ihn da anspricht? Das wäre die Aufgabe des älteren Bruders gewesen. Der ältere Bruder als der Erstgeborene des Vaters ist sein Stellvertreter. Der ist der, der für alles verantwortlich ist, wenn der Vater gerade nicht da ist. Der ältere Bruder ist der, der Feierlichkeiten schmeißt, der dir die Gäste bewirtet, der sie einlädt, der sie reinbittet, der sich kümmert, der Außenminister des Vaters. Jesus erzählt an einer anderen Stelle mal ein Gleichnis, wo es genau darum geht. Da ist Problem mit dem Weinberg eines Weinbauern. Und wen schickt der? Natürlich erst ein paar Knechte, aber dann schickt er seinen Sohn, damit der das mal kontrolliert. Es ist seine Aufgabe, das zu tun. Der Sohn ist der Kontrolleur und der ältere Sohn hat Verantwortung für den Jüngeren. Er muss sich kümmern. Er wäre der Hüter seines kleinen Bruders gewesen. Das wäre Teil der familiären Beziehung gewesen. Und er hätte sagen müssen, als der Jüngere weggelaufen ist und als vielleicht es irgendwie auch bis zum Vaterhaus gedrungen ist, zu sagen, der Jüngere ist verloren gegangen, der hat ein Problem, da hätte der Ältere sagen müssen, Papa und ich gehe jetzt los, ich hole den wieder. Es ist nicht angemessen, dass einer unserer Familie im Dreck im Schweinestall sitzt. Ich hole den zurück und ich bezahle mit meinem Geld, dass der wieder zurückkommen kann. Das wäre die Aufgabe des älteren Sohnes, des älteren Bruders gewesen, auf seine Kosten. Alles, was zu bezahlen wäre, wäre seine Aufgabe gewesen. Und der Jüngere kann auch nur auf Kosten des älteren Bruders zurückkommen. Denn das, was jetzt noch an Besitz im Haus des Vaters ist, ist ja das, was dem Älteren zusteht. Ein Drittel ging an den Jüngeren, zwei Drittel gehen an den Älteren. Und der Vater sagt ja auch, alles, was jetzt hier ist, ist deins. Das Kleid, was der Vater aus seinem Schrank holt, um es dem Jüngeren anzuziehen, ist ein Kleid, was der Ältere nicht mehr anziehen kann. Er hat was von seinem Besitz verloren. Das Geld, was der Vater vielleicht noch raushaut, um die Feier zu schmeißen, ist das Geld des älteren Bruders. Er hätte bezahlen müssen. Und hier sehen wir, dass Vergebung und Annahme eben nicht kostenlos sind, dass sie immer jemand etwas kosten. Ja, der jüngere Bruder kriegt es umsonst, der muss nichts dafür tun. Aber einer bezahlt dafür. Der Jüngere erlebt Gnade, aber der Gnade schenkt, der Gnade gewährt, der muss dafür bezahlen, der muss für diese Kosten aufkommen. Und das Bittere ist, der jüngere Sohn im Gleichnis hat keinen wahren älteren Bruder. Der hat einen selbstgerechten Pharisäer, aber keinen wahren älteren Bruder. Einen, der sich wirklich um die Verlorenen kümmert. Und dieses Gleichnis, es bleibt am Ende ja offen. Zum einen, weil die Frage ist, wie wird der ältere Sohn auf die Einladung des Vaters reagieren? Aber auch, weil Jesus eins deutlich machen will. Wir brauchen den wahren älteren Bruder. Wir alle, ganz egal, ob jüngere oder ältere Söhne in diesem Gleichnis, wir alle brauchen den wahren älteren Bruder. Wir brauchen einen, der bereit ist, in die Fremde zu reisen, und zwar so weit, dass man sich es kaum vorstellen kann. Wir brauchen einen, der nicht nur bereit ist, mal ein paar Geldmünzen für uns zu bezahlen, sondern wir brauchen einen, der alles für uns bezahlt, der sein eigenes Leben gibt, der alles bezahlt, dass wir wirklich zurückkommen können in die Familie, in Gottes Familie. Wir Menschen rebellieren gegen den Vater. Ganz egal, ob wie der Jüngere, dass wir ganz weit weglaufen oder indem wir versuchen, alles toll und bestens zu machen und selbstgerecht werden. Und wir alle müssen gesucht und gefunden werden. Und für uns alle muss einer bezahlen. Und unser wahrer älterer Bruder hat das getan. Unser wahrer älterer Bruder hat für uns bezahlt, und zwar hier. Am Kreuz. Jesus selbst ist der wahre ältere Bruder, der den Weg frei macht, dass wir zum Vater zurückkommen können, der in die dunkelsten Löcher hineinsteigt, der sich absolut vom Vater verabschiedet fühlt, in die Gottvergessenheit geht, um uns da rauszuholen, der den Himmel verlässt, auf die Erde kommt und der wirklich alles gut macht, der nicht gegen den Vater rebelliert, aber alle Rebellion, alle Auflegung gegen den Vater auf sich nimmt, mitträgt und ans Kreuz geht und stirbt. Gott kostet es alles, uns zu retten, damit wir nicht dafür bezahlen müssen, damit wir uns nicht anstrengen müssen. Wer erkennt, was der Vater getan hat, wer erkennt, was in Jesus geschieht, wie sehr er uns liebt, erkennt, dass unser Bemühen nie reicht, dass wir mit dem, was wir tun können, niemals beim Vater ankommen können. Wir werden nicht genug getan haben. Und selbst wenn wir noch so viel ackern und wenn wir deswegen tot umfallen, es wird nicht reichen. Wir sind nicht gut genug. Es wird uns leer zurücklassen. Wer mit offenen Armen zum Vater kommt, der kann erleben, wie das Herz des großen Bruders aufgeweicht wird, weil er erkennt, ja, ich brauche den wahren Retter. Ich bin nicht mein eigener Retter. Und das Freiheitsgefühl, was ich mir vielleicht erkaufen wollte, auch das ist nicht der Retter. Ich schaffe es nicht. Ich muss das erkennen. Ich kann meinem Vater vertrauen. Wenn der mit offenen Armen dasteht und mich einlädt, wenn der zu mir vor die Haustür kommt, um mich zur Feier einzuladen, dann sind das keine Lippenbekenntnisse, dann ist das die Wahrheit. Seine Liebe ist nicht an Leistungen gebunden, die zeigt er uns immer und immer wieder neu. Der jüngere Sohn erlebt ja, ich kann nichts tun, dass die Liebe zum Vater weniger wird. Der Vater liebt ihn, auch wenn er weggelaufen ist, wenn er das Geld rausgeschmissen hat. Und der Ältere erlebt, ich kann aber auch nichts tun, um die Liebe noch zu steigern. Die Liebe ist da. Daran können wir nichts arbeiten. Gott liebt uns, dazu hat er sich entschieden. Und wir dürfen das erfahren, dürfen daraus leben. Und was für eine Befreiung ist das? Eben nicht an unsere eigenen Leistungen, an unsere eigenen Taten gebunden zu sein. Auch dann, wenn wir Fehler machen, wenn wir kritisiert werden, zu sagen, es rüttelt nicht an der Liebe des Vaters. Deswegen müssen wir uns nicht schämen. Ja, es tut uns leid und wir müssen bekennen, dass wir immer und immer wieder gegenüber unserem Vater schuldig werden. Und das an jedem Tag. Aber er lädt uns ein, zurückzukommen und seine Liebe, sie gilt. Seine offenen Arme, seine Hände, er streckt sie uns entgegen. Wir werden nie aufhören, entweder jüngere oder ältere Brüder zu sein. Jüngere oder ältere Schwestern, solange wir nicht erkennen, wir brauchen den wahren älteren Bruder. Wir brauchen Jesus, jeder von uns. Jesus, dessen Liebe wahr ist. Jesus, bei dem wir finden, was wir gesucht haben. Wir brauchen nicht in Angst zu leben, dass es nicht reicht. Jesus hat alles für uns getan. Jesus Christus, durch ihn kommen wir hinein. Der Vater lädt uns ein, reinzukommen. Auch dich heute Morgen. Amen.